SWR 2 Wissen.
Großer Bahnhof vor dem Festspielhaus an der Hofstallgasse. Premierentag der Festspiele in Salzburg. Es ist Samstag, der 28. Juli 2007. Wieder dabei auch die deutsche Bundeskanzlerin mit Ehemann. Die Vorfreude auf die Heidenoper Armide und ihren anschließenden Urlaub wird abrupt gestört, als Angela Merkels Handy sich meldet und eine dienstliche SMS anzeigt. Der Absender ist kein geringerer als Jens Weidmann, damals noch Leiter der Abteilung Wirtschafts- und Finanzpolitik im Bundeskanzleramt.
Wer hat nicht vergessen, wie während meines Urlaubs im Sommer 2007 der heutige Bundesbankpräsident mir eine SMS schickte und sagte, die IKB ist in Schwierigkeiten. Und ich kurz vor Beginn einer Oper in Salzburg zurückfragte, was ist die IKB?
Im Abendkleid wird die Kanzlerin von der rauen Wirklichkeit eingeholt. In diesen Stunden schwappt ein gewaltiger Finanzcrash auf den Kontinent über. Er löst die teuerste Rettungsaktion in der Geschichte der Menschheit aus. Seitdem kämpft die Politik um Schadensbegrenzung.
Schattenbanken. Eine Sendung von Eckhard Rahlenbeck.
Die IKB war nie auffällig geworden. Sie hatte gut funktioniert. Und das war sozusagen mein Einstieg in eine völlig neuartige Beschäftigung.
An jenem Wochenende im Juli 2007 geht es Schlag auf Schlag. Völlig überraschend steht die IKB, bisher eine solide Bank für kleine und mittelständische Unternehmen, vor der Pleite. Ein Zusammenbruch hätte einen Flächenbrand auslösen können, wenn Bankkunden im großen Stil panikartig ihre Konten geplündert hätten. Deshalb zimmert innerhalb weniger Stunden ein Krisenstab aus Finanzminister und Bankenvertretern ein Rettungspaket. Umgehend wird der IKB-Chef entlassen, den die Bild-Zeitung in fetten Lettern als Gierbanker anprangert. Was war passiert? Ein Vertuschungsmanöver war aufgeflogen, an dem auch andere Banken kräftig mitmischten. Auf der Suche nach üppigen Renditen hatten Finanzinstitute mehr und mehr Geschäfte ins Dunkle verlagert. Das war zwar nicht illegal, aber hochriskant. Dafür gründeten sie sogenannte Zweckgesellschaften in Steuer- und Finanzparadiesen, etwa in Dublin, dem US-Staat Delaware oder den Cayman-Inseln. Das Treiben tauchte in Bilanzen nicht auf. Mit diesem Trick agierten die Zweckgesellschaften wie Banken, ohne aber an strenge Auflagen und Regeln für Bankgeschäfte gebunden zu sein. Darum der Begriff Schattenbanken. Politik und Bankenaufseher tun sich seitdem schwer, die Schlupflöcher in die dunklen, unregulierten Märkte zu schließen. Das Gespenst Schattenbanken geht weiter um. Die G20-Gipfeltreffen der Regierungschefs führender Industrienationen konnten es bisher nicht bändigen. Arbeitspapiere und Empfehlungen gibt es genug, aber nur ein Fahrplan ist verabredet, der erst ab 2017 für mehr Kontrollen sorgen soll. Es erwies sich als schwierig, den Sammelbegriff Schattenbanken konkreter zu definieren. Generell sind es Unternehmen, die bankähnliche Geschäfte betreiben, selbst aber keine Banklizenz haben. Sie setzen rasant wachsende Milliardengeschäfte um und tummeln sich, nicht nur zum Ärger der Bundeskanzlerin, weiter in rechtsfreien Räumen. Angela Merkel auf der Tagung der Wirtschaftsnobelpreisträger im August 2014.
Dann haben wir immer noch einen Bereich, der regulatorisch ziemlich nackt dasteht. Das sind die Schattenbanken. Und die gesamte Regulierung, die wir geschafft haben im Bankenbereich, hat natürlich die Wirkung, dass diejenigen, die der Regulierung unterworfen werden, versuchen auszuweichen in den Schattenbankenbereich. Und wenn wir den nicht mit derselben Konsequenz dann auch unter die Lupe nehmen, dann ist sozusagen jedenfalls die Gefahr einer nächsten Krise bereits vorprogrammiert.
Ein ernüchterndes Eingeständnis. Es wäre falsch, der Politik Untätigkeit vorzuwerfen. Politiker sorgten dafür, dass Banken strengeren Veröffentlichungs- und Registrierungspflichten unterliegen und die finanziellen Rücklagenpolster stärker wurden. Finanzinstitute sollen im Falle einer Schieflage sich selbst schützen können, ohne die Steuerzahler zur Kasse bitten zu müssen. Aber kaum werden die Regulierungsschrauben angezogen, verabschieden sich mehr und mehr Akteure in die unregulierten Märkte.
Das ist das Dilemma, dass die Politik hinter den Fehlentwicklungen hinterherhinkt und mühsam versucht, an der einen Ecke zu zurren, genau wissend an der anderen Ecke, da wird es dann Exzesse geben.
Eva Hanfstengel ist Expertin für Finanzpolitik und Beraterin bei den Vereinten Nationen in New York. Angesichts niedriger Zinsen treibt es die Großanleger, Banken und Versicherungen, die Reichen und Superreichen scharenweise in riskante Schattengeschäfte, um in Zeiten niedriger Zinsen wenigstens ein paar Prozente mehr an Rendite herauszuholen.
Da ist eine Gier am Werk, die davon galoppiert. Das Problem ist, dass in den Finanzbereichen, bei den Finanzinstitutionen der Druck herrscht, Geld vermehren zu müssen, das Konkurrenzprinzip der verschiedenen Finanzinstitute, die miteinander konkurrieren. Sie müssen immer effektiver sein, sie müssen, um die Kunden zu bedienen, immer mehr erwirtschaften und stellen deswegen Leute ein, die sie an Gewinnen beteiligen, 15-20%. Auch das ist nochmal ein Druck. Die gehen natürlich dahin, wo sie das meiste verdienen. Und das ist einfach eine Spirale, die nach oben geht, wo die Politik gefragt ist, Grenzen zu setzen. Wenn es keine Grenzen gibt, geht es ins Bodenlose.
Bei dieser Jagd nach mehr gehen die Banken und in erster Linie die ganz Großen vorne weg. Mit dabei auch Pensionsfonds und Versicherungen. Die stehen unter Druck, weil sie ihren Kunden oft Zinsen versprachen, die heute kaum mehr zu erzielen sind.
Also eine ganz wichtige Rolle spielen erstmal die Banken, die klassischen Banken, die versuchen, mit Schattenbanken nochmal ihre Gewinne zu maximieren, Regulierung zu umgehen und Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht tun sollten, zumindest nicht, wenn man eine sichere Bank will. Das heißt, die sind die treibenden Kräfte auch bei der Entwicklung oft von Produkten, die man als Schattenbanken bezeichnet, oder auch zentrale Akteure.
Markus Henn, Referent für Finanzmärkte in der Nichtregierungsorganisation WEED.
Zusammen mit den Banken spielen aber auch Fonds eine wichtige Rolle, zum Beispiel Hedgefonds, also sehr riskante Anlage-Investmentfonds, die teilweise unabhängig agieren, aber oft auch von den Banken eben gegründet werden, um dann in diesem Schattenbankensektor aktiv zu sein. Und eine Rolle spielen auch noch zum Beispiel Versicherungen als wichtige Akteure, die manche Geschäfte machen, die wir als Versicherte gar nicht mitbekommen, die im Hintergrund laufen und die eben auch riskant sind, die in diesem weiteren Finanzmarktwesen eine Rolle spielen. Und wo man eben nicht genau sagen kann, was ist das eigentlich? Ist das ein Bankgeschäft? Ist das noch Versicherungsleistung? Ist es so etwas zwischendrin?
Die Akteure gehen ins Risiko und achten weniger auf Sicherheit. Riesige Summen sind im Spiel. Eine Einlagensicherung wie im normalen Bankgeschäft existiert nicht.
Im Schattenbankensystem fehlt eben diese staatliche Absicherung. Und dadurch sind die Investoren im Schattenbankensystem sehr, sehr vorsichtig oder auch sehr sensibel. Wenn es also schlechte Nachrichten gibt, sind sie unglaublich schnell dabei, ihr Geld abzuziehen.
Matthias Thiemann, Professor an der Universität Frankfurt, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finanzmarkt.
Diese Akteure in diesem Finanzmarkt leben davon, Regeln zu umgehen. Leben davon, und hier ist der Kampfbegriff Schattenbanken gar nicht dumm und gar nicht schlecht, sie leben davon, ihre Geschäfte in den Schatten zu bringen, weil er im Schatten weniger regulatorische Kosten mit sich bringt. Das ist eine ganz starke Dynamik, die immer noch vorherrscht, die eigentlich sogar noch stärker geworden ist, die der Grund ist, warum Angela Merkel Angst hat vor Schattenbanken.
Neue Produkte werden kreiert, die oft so kompliziert sind, dass selbst Experten sie kaum noch verstehen. Da locken Geschäfte, sogenannte Hebelgeschäfte, die auf Pump mit diesem geliehenen Geld aus wenig viel machen. Da wird im Handel mit Derivaten spekuliert, etwa auf Differenzen von Wechselkursen, Aktien, Rohstoffpreisen oder Staatsanleihen gewettet.
Es gibt diese exzellenten Wirtschaftsanwaltskanzleien und diese exzellenten Wirtschaftsprüfungsunternehmen wie jetzt KPMG und Ernst & Young, die ganz unglaublich schlaue Leute damit beauftragen, die Grenzen des Möglichen auszutesten. Also bei legalen, und das ist mir wichtig, es geht eigentlich darum, im legalen Rahmen zu bleiben, aber diesen legalen Rahmen möglichst weit in die Richtung zu verschieben, im Interesse der Kunden. Und das ist natürlich ein interessantes, aber auch sehr schwieriges Spiel. Wir wollen regulieren, wir regulieren und schaffen aber mit der Regulierung unser Problem wieder neu.
Das Versprechen des Finanzministers Wolfgang Schäuble von 2012 blieb bisher unerfüllt.
Alle wesentlichen Risiken der Finanzaufsicht müssen der Finanzaufsicht bekannt sein. Kein Finanzmarkt, kein Finanzmarktakteur, kein Produkt darf unbeaufsichtigt bleiben.
Jedes Medikament, jeder Joghurtbecher wird immer noch besser kontrolliert als die Finanzmarktprodukte. Markus Henn.
Auf jeden Fall ist der Zustand des Finanzsystems noch immer sehr alarmierend. Das kann man sagen. Wir sehen nicht, dass die Banken ihr Geschäft völlig umgestellt hätten. Wir sehen nicht, dass die Fonds, wo vieles von unseren Geldern liegt, ihre riskanten Geschäfte völlig eingeschränkt hätten. Wir sehen nicht, dass die Komplexität der Finanzprodukte wirklich abgenommen hätte. Da gibt es also viele Dinge, die nach wie vor im Argen sind. Insofern ist wirklich ein alarmierender Zustand immer noch gegeben.
Um die Bankenkontrolle zu stärken und das Treiben in den dunklen Kanälen zu durchleuchten, ist auf Initiative der Regierungen der G20-Staaten sogar eine eigene Denkfabrik geschaffen worden, der Financial Stability Board, FSB, zu Deutsch Rat für Finanzstabilität. Wer mit diesem hochkarätigen Gremium in Kontakt treten will, muss sich nach Basel bewegen. An eine der einflussreichsten und zugleich diskretesten Adressen des Weltfinanzsystems, der Bank für internationalen Finanzausgleich. Dort, in dem Büroturm am Basler Hauptbahnhof, streng abgeschirmt, mit Schutzbunker, unterirdischen Archiven und eigenem Mini-Spital, hat die FSB ihren Sitz. Im dritten Stock treffen wir ihren Generalsekretär, den Norweger Svein Andresen.
In broad terms, all non-bank financial intermediation involving credit.
In groben Zügen beträgt der Umfang aller Kredite, die von Instituten außerhalb der Banken vermittelt werden, rund 75 Billionen Dollar.
75 Billionen US-Dollar. Auf der Ebene der weltweiten Finanzströme muss man sich an astronomische Dimensionen gewöhnen. Eine Billion hat 12 Nullen und ist das Tausendfache von einer Milliarde. 75 Billionen, also 75.000 Milliarden. In 10 Jahren hat sich dieses Volumen der Schattenbankgeschäfte mehr als verdoppelt und übersteigt mittlerweile den Gegenwert des Weltsozialproduktes. Man könnte damit komplett alles aufkaufen, was in einem Jahr auf der Erde an Waren, Gütern und Dienstleistungen erwirtschaftet wird.
We know from what are called flows of fund statistics.
Wir wissen aus sogenannten Geldströme-Statistiken, die von den Zentralbanken erhoben werden, wie viele Vermögenswerte im Finanzsystem und im Großen und Ganzen von wem und an wen ausgegeben werden. Diese Größenordnung von 75 Billionen macht etwa 25% der Vermögenswerte des gesamten Weltfinanzsystems aus.
Die Daten wurden 2013 erhoben und stammen aus 25 Industrie- und Schwellenländern, darunter die größten Industrienationen und die Eurozone. Aber nicht alle dieser 75 Billionen Geschäfte stufen die Basler Finanzmarktwächter als gefährlich und krisenanfällig ein. Ein Teil taucht in den Bankbilanzen auf und untersteht zumindest einer gewissen Aufsicht.
And when we narrow down to those shadow banking activities.
Wenn wir die Schattenbankaktivitäten eingrenzen, die ganz klar bankentypische Risiken zeigen, dann kommen wir etwa auf die Hälfte. Das entspricht 12% der Vermögenswerte im Finanzsystem.
In Zahlen ausgedrückt sind das 35 Billionen. Rund 35 Billionen US-Dollar werden also pro Jahr außerhalb der Finanzaufsicht ohne Kontrolle und Einlagensicherung gehandelt. Die USA haben den mit Abstand größten Schattenbankensektor, gefolgt von Großbritannien und China. Über die Hälfte der Kreditvergabe, so berichtet der Internationale Währungsfonds, läuft in den Vereinigten Staaten bereits über Schattenbanken. In der Eurozone gut ein Viertel, mit steigender Tendenz. Aber selbst nach jahrelanger Untersuchungsarbeit der Finanzwächter sind längst nicht alle Karten auf dem Tisch. Viele Staaten, so wird in Basel beklagt, liefern nur unzureichende Daten. darunter auch China, das einen rasanten Anstieg der Schattenbankaktivitäten zu verzeichnen hatte. Auch aus Deutschland erwartet man genauere Informationen.
Deutschland ist nicht das einzige Land, das aufbereitete Statistiken hat, die nicht ausreichend detailliert sind.
Die wahren Risiken sind größer als die FSB-Untersuchungen anzeigen. Denn Hedgefonds und die florierenden Schattengeschäfte in den Steueroasen bleiben im Dunkeln. Zitat aus dem FSB-Report von 2014.
Es ist zu beachten, dass der Bereich der Hedgefonds in den Erhebungen des FSB deutlich untergewichtet ist, aufgrund der Tatsache, dass Offshore Financial Center, wo die meisten Hedgefonds ihren Sitz haben, gegenwärtig nicht im Fokus der Untersuchung stehen.
Hier zeigt sich nicht zuletzt der Einfluss der Finanzindustrie, die in den USA und Großbritannien besonders viel Macht gewonnen hat. Kaspar von Hauenschild, ehemaliger Vorstand der Hypo Vereinsbank, jetzt im Leitungsgremium der Antikorruptionsorganisation Transparency International, macht auf einen bedrohlichen Trend aufmerksam. Denn Schattenbanken und Steueroasen bilden eine ideale Kombination für Geldwäsche aus illegalen Geschäften.
Diese Gelder aus den Offshore Financial Centers mangels seriöser Anti-Geldwäsche und Regulierung kommen häufig aus diesen Schattenfinanzplätzen. Und es ist für die Banken, die dann den Zahlungsverkehr mit diesen zum Teil eigenen Töchtern, zum Teil aber auch fremden Correspondent Banking machen, eine hundertprozentige Sicherheit, rechtzeitig herauszukriegen, ob das Geld kriminell ist oder nicht, oder illicit funds sind, wie das die OECD nennt, oder nicht, ist wahnsinnig schwierig. Das heißt, Anti-Geldwäsche ist erfolgreich zu machen fast unmöglich.
Auch das Abkommen gegen Steuerflucht, das Regierungen aus 50 Ländern im Oktober 2014 besiegelt haben, bremst die dunklen Anlage- und Kreditgeschäfte noch nicht aus. Es soll erst 2017 in Kraft treten. Bis dahin bleibt noch Zeit, mit dem großen Geld in andere Häfen zu fliehen. Die Cayman-Inseln sind dem Abkommen beigetreten. Nicht aber China, nicht der aufstrebende Schattenfinanzplatz Singapur und vor allem nicht die USA mit einer der weltgrößten Steueroasen im Bundesstaat Delaware.
Auch in amerikanischen Delaware können Sie innerhalb von 5 Minuten ein Konto eröffnen und kein Mensch fragt Sie, wo Sie das Geld her haben und wer Sie eigentlich sind.
Delaware, die Cayman-Inseln als halbautonomes britisches Überseegebiet, Liechtenstein, Luxemburg und andere locken ausländisches Kapital mit niedrigen Gebühren. Und die Anleger kommen in Scharen. Oft genügt ein Briefkasten als Firmensitz. Die Geschäfte werden über globale Netzwerke aus den Finanzzentren der Welt ferngesteuert.
Das extremste Beispiel, was wir kennen, ist in der Hauptstadt des US-Bundesstaates Delaware in Wilmington, wo es ein Haus gibt, in dem laut eigener Auskunft 200.000 Firmen registriert sind.
Und das ist eigentlich meine Sorge, dass dort sich schon wieder große Volumina zusammenfinden und die Schattenbankenplätze Riesenvolumina an Krediten kaufen, selbst strukturieren oder strukturierte kaufen. Und keiner weiß genau, wie gut die eigentlich sind, insbesondere dann, wenn es knallt. Also wenn man mal wieder schauen muss, hoppla, welche Banken haben welche Risiken und wie viel dieser Risiken sind längst aus den Bankbilanzen raus und sind zu den Schattenbankplätzen gegangen oder sind zu den Firmen gegangen, die jetzt als Nichtbanken das ehemalige Kreditgeschäft übernommen haben.
Findige Finanzjongleure versuchten ein Geschäft daraus zu machen, indem sie langfristig verliehene Kredite extrem kurzfristig, das heißt für sie zu günstigsten Bedingungen, im Extremfall sogar mit tageweise beschafftem Geld, gegenfinanzieren. Eine waghalsige Praktik. Das Desaster von 2008 am Schattenfinanzplatz Dublin liefert dazu die Lektion.
Die Verstöße, die da stattgefunden haben, waren im Grunde genommen der Verstoß gegen eine uralte Regel. Wenn ich einen 5-Jahres-Kredit da drüben gebucht habe, dann muss ich den mit vielleicht 3 bis 5 Jahren refinanzieren. Da brauche ich Einlagen, die 3 bis 5 Jahre, möglich, am liebsten 5 Jahre Refinanzierung haben. Nur dann ist die Marge auch sicher. Was haben die gemacht? Die haben die Refinanzierung von 1 bis 3 Monaten gemacht. Und dann haben sie plötzlich während der Laufzeit von 5 Jahren, plötzlich konnten sie die 1- und 2- und 3-Monats- Refinanzierungsmittel nicht mehr aufbringen und dann ist es alles zusammengebrochen.
Ein weiteres Risikokriterium ist die weit verbreitete Hebelung von Finanzgeschäften mit möglichst viel Fremdkapital.
Insgesamt ist unser ganzes System noch immer extrem stark auf Kredit aufgebaut und eben auf Schöpfung von Vermögenswerten, die eigentlich erstmal auf Pump sind, wo das System sagt, ich vergebe irgendwo an irgendeine Person in dem System einen Kredit, in der Hoffnung, der wird es mal zurückzahlen können, aber es ist einfach überhaupt nicht klar. Und wir haben eine heutige Hebelung des Gesamtsystems, wo also die Privatverschuldung sehr hoch ist, die Staatsverschuldung sehr hoch ist, die einfach nach wie vor gigantisch ist und die sich trotz Finanzkrise nicht wirklich aufgehoben hat. Und wo fast alle, die sich mit Finanzmärkten beschäftigen, sagen, es wird mit ziemlicher Sicherheit nochmal zu einem ganz anderen Crash auch kommen, weil diese ganze Schuldenblase, die wir vor uns hertreiben, überhaupt nicht abgebaut wurde, auch trotz Finanzkrise.
Das Weltfinanzvermögen, die Summe aller Anlagen und Werte, hat sich in den letzten 20 Jahren verfünffacht. Die Wohlhabenden in der Welt sind die Gläubiger derer, die in Schuldenbergen versinken. Je mehr Schulden, desto höher türmt sich das Vermögen in der Hand weniger. Die Vermögensakkumulation verläuft rasant und exzessiv. Nach einem Bericht der Nichtregierungsorganisation Oxfam für das Weltwirtschaftsforum in Davos 2015 besitzen die 80 reichsten Personen jetzt schon so viel wie die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung. Den Reichtum der Reichen, wozu auch Großkonzerne und Pensionsfonds gehören, treibt es in die finsteren Jagdreviere unregulierter Finanzmärkte. Generalsekretär Svein Andresen.
Es stimmt. Wachsender Reichtum bei Pensionen, Vermögenswerten und so weiter. Eine Menge der investierbaren Mittel sucht nach besonderen Wertpapieren. Ein Großteil dieses sehr kurzfristigen Anlagekapitals, das nach sicherer Investition verlangt, hat die Alternativen zu Banken gesucht.
Wie ein rotes Tuch betrachten Politiker, Aufseher und Regulatoren die Geldmarktfonds und das schon seit Jahren. Geldmarktfonds bieten hauptsächlich institutionellen Investoren Alternativen zu klassischen Anlageformen. Das Kapital multinationaler Konzerne und der privaten Altersversorgung in den USA steckt darin. Die Geldmarktfonds bunkern die gewaltigen Summen ihrer Anleger natürlich nicht, sondern vermehren die Einlagen, indem sie im großen Stil an Regierungen, Unternehmen und sogar Banken kurzfristige Kredite geben.
In our statistics, money market mutual funds account for about $3.5 trillion.
3.500 Milliarden Dollar werden in diesem Teil des Schattenbankenmarktes jährlich bewegt. Und keine Bankenaufsicht der Welt vermag auszuschließen, dass daraus nicht unverhofft eine Monsterwelle entstehen kann, die das Finanzsystem zum Einsturz bringt. Niemand kennt das Ausstiegsrisiko, keiner weiß mit Sicherheit, ob im Ernstfall die Zusage gilt, jederzeit die eingezahlten Summen auf Heller und Pfennig den Anlegern zurückgeben zu können. Die Regulierungsbemühungen von Geldmarktfonds liefern ein Lehrstück, wie wieder einmal vollmundige Ankündigungen nach langen Debatten und massiven Einflussnahmen verwässern. Ursprünglich hatte die EU-Kommission eine scharfe Gangart eingeschlagen. Der Finanzstabilitätsrat forderte sogar, Geldmarktfonds, so wörtlich, auszutrocknen. Davon war bald aber nicht mehr die Rede. Stattdessen standen 10% des Fondsvermögens als liquide Rücklage auf der Tagesordnung. Die wurden später noch weiter abgeschwächt auf 3%. Und selbst die kassierte im Frühjahr 2015 eine Mehrheit im Europaparlament. Lediglich eine Sonderform der Fonds soll nicht mehr erlaubt werden. Wozu aber großzügig eine Übergangsfrist von 5 Jahren eingeräumt wird. Die Lobbygruppen haben wieder gute Arbeit geleistet. Die Dominanz der Interessenvertreter aus der Finanzindustrie ist offensichtlich. Nach Recherchen der Organisation Lobby Control nehmen schätzungsweise 20.000 Lobbyisten in Brüssel Einfluss auf die EU-Institutionen. Etwa 70% davon arbeiten für Unternehmen und Wirtschaftsverbände. Wie anfällig Parlamentarier für die Verlockungen der Lobbyisten sind, wollten Mitarbeiter der britischen Zeitung Sunday Times wissen. Sie gaben sich zum Schein als Vertreter der Finanzindustrie aus und boten 100.000 Euro, damit ein EU-Gesetz zum Anlegerrecht geändert werde. Mit versteckter Kamera hielten die Reporter fest, wie drei Abgeordnete auf den Bestechungsversuch eingehen. Darunter der ehemalige Innenminister Österreichs Ernst Strasser, der dabei ausplaudert, wie ungeniert er sich schmieren lässt.
The fee, so my clients pay me for a year 100.000 euro.
Also meine Kunden zahlen mir 100.000 Euro im Jahr. Ich habe jetzt 5, hoffentlich ab morgen 6 Kunden, wo ich so ein Berater bin. Hoffentlich morgen 6. Sie sind nicht dabei. Sie sind Nummer 7.
35 Billionen. 35.000 mal eine Milliarde Dollar vagabundieren außerhalb der Finanzaufsicht ohne Kontrolle in Schattenbanken. In einer Welt, in der scheinbar alles überwacht, in Datenströmen gemessen wird, können Finanzströme, die der Hälfte des Weltsozialproduktes entsprechen und scheinbar unbegrenzt weiter wuchern, möglicherweise Sinnvolles bewirken, aber auch Entsetzliches anrichten. Solange alles im Dunkeln bleibt, ist die nächste Finanzkrise nicht gebannt.
Ein erdrückender Anteil der Finanztransaktionen der jetzigen Financial Industry erfüllt keinen mit der realen Wirtschaft und mit vernünftigen Anliegen nachhaltiger Entwicklung verbundenen Zweck. Keinen. Harte Formulierung, aber ich sehe es so.
Horst Köhler, der ehemalige Bundespräsident, hat 2 Jahrzehnte in führenden Positionen in der Finanz- und Wirtschaftspolitik gearbeitet. Er war Sparkassenpräsident und Direktor des Internationalen Weltwährungsfonds.
Ich habe gelernt, welche Räder in der Welt, Finanzräder gedreht, aufgebaut werden. Und habe dann auch gelernt, wem kommen sie eigentlich zugute? Wenigen. Aber alle müssen die Risiken des Scheiterns oder der Krise tragen. Das ist einfach nicht in Ordnung.